dass der Singvogelmarkt einen monetären Wert von 366,8 Millionen US-Dollar entspricht. Und Stand 2020 gab es alleine auf der Insel Java 60 Millionen Vögel in 12 Millionen Haushalten in Käfigen.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallihallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge in diesem Jahr. Reingezwitschert, die Nummer 43.
So ist es. Herzlich willkommen an alle, die zuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und wie immer hier im Studio, mir sitzt gegenüber der liebe Martin.
Und mir gegenüber sitzt der liebe Fabian. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge. Wir sind ja immer noch im Winter. Der Winter ist Zeit der Entbehrung, nicht nur für viele Tiere draußen in der Wildnis, sondern auch für viele Menschen. Es ist dunkel. Viele haben so Sehnsucht nach Vogelbeobachtungen, nach Grün, nach Wärme. Und deswegen nehmen wir euch heute mal mit in tropische Gefilde.
Spiele ich direkt mal hier was Stimmungsvolles ein. Ja, und das tun wir nicht nur zu zweit, sondern wir sind heute zu dritt. Und zwar darf ich dich begrüßen, Juan Ji. Wir sind froh, dass du dabei bist. Und vielleicht stellst du dich ganz kurz vor. Du bist im Fachbereich Internationales. Was machst du da?
Genau, ich bin Juan Ji Li. Ich bin Projektreferentin für Biodiversität Monitoring im Team Asien-Osteuropa und betreue die Biodiversitätskomponente von unserem IKI-Projekt Hutan Harapan auf der Insel Sumatra in Indonesien.
Das klingt sehr spannend und wir sind sehr gespannt, was da noch alles hintersteckt. Das sind nämlich viele, viele interessante Geschichten, die wir dann im Hauptteil besprechen werden. Aber vorher natürlich wie gewohnt erstmal eine Frage von euch Zuhörenden. Und da haben wir eine von Ingrid. Vielen Dank dafür. Die kam per Mail zum Thema Vogelkrankheiten. Ich lese sie einmal vor. Und zwar, seit vielen Monaten höre ich mit Freuden euren Podcast und ich lerne jedes Mal dazu. Danke dafür. Danke auch an dich, Ingrid. Heute habe ich einige Fragen zu Kohlmeisen. Meine Freundin hat mir die beiden Fotos geschickt. Die Kohlmeisen an ihren Futterhäusern auf der Alp in Baden-Württemberg zeigen neuerdings Geschwüre. Was hat es damit auf sich? Gibt es eine bekannte Krankheit? Könnt ihr weiterhelfen bzw. klären? Martin, kannst du das?
Ja, Ingrid, vielen Dank für deine Zusendung. Die Fotos können wir euch jetzt natürlich nicht zeigen, aber auf den Fotos waren deutlich diese Geschwüre, von denen du, Ingrid, sprichst, zu sehen. Und meine erste Vermutung, ich weiß nicht, wie es dir geht, Fabian, aber war Vogelpocken.
Und ja, ich denke auch am Kopf waren die Geschwüre
am
sogar.
Am Kopf,
ne?
Genau. Also um die Augen herum und ich glaube auch irgendwo am Rumpf. Und ich meine, Vogelpocken, das ist eine Viruskrankheit. Das sind die sogenannten Avipox-Viren, die dafür verantwortlich sind. Und die treten vor allem an Hautstellen, an nackten Hautstellen auf. Also an der
Füßen,
Schnabelbasis,
ne? Füße.
Genau.
Ja.
Und ist bei Wildvögeln wohl relativ verbreitet. Wird unter anderem durch Mücken übertragen, aber ich glaube auch durch Milben und Flöhe. Also durch stechende, beißende Insekten und Spinnentiere. Und
sehr professionell, Martin.
Ja,
danke.
Ne?
Ja.
Und es gibt da verschiedene Formen, wie ich das gelesen habe. Also es gibt die sogenannte Hautform mit eitrigen Pusteln. Das wird wahrscheinlich die sein, die wir auf den Fotos gesehen haben von dir, Ingrid. Ja, und nach einer Weile trocknen diese Pusteln dann ein und fallen wohl ab. Also ich finde, das klingt sehr gruselig. Aber anscheinend ist es auch nicht so schlimm für die Vögel selbst. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Es gibt noch die Schleimhautform und eine Lungenform. Und es gibt auch natürlich die Möglichkeit, dass die Krankheit symptomfrei verläuft. Interessant ist übrigens, nicht jeder Virustyp ist harmlos. Also es gibt einige, ich glaube, die Kanarienpocken, die in der Regel eher tödlich verlaufen.
Die sind auch bei Tiervögeln ein Fall. Also ich weiß, dass man auch, dass Tierärzte und Tierärztinnen auch dagegen impfen. Also man kann dagegen, man kann dagegen was machen. Jetzt die Frage, sollte man jetzt irgendwie unsere Wildvögel impfen? Also sollte man beispielsweise in Futtertränken den Wirkstoff einfügen? Also das war so eine Frage, die bei mir aufgeploppt ist. Was würdest du dazu sagen?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig bei Wildvögeln, zumal wir ja die ganzen verschiedenen Virusstämme oder Virusarten haben, die jeweils unterschiedliche Vogelarten auch betreffen. Ich denke, was wichtig ist, wenn man Futterstellen hat zu Hause, dass man wie so oft oder wie immer eigentlich auf die Hygiene achten sollte. Also möglichst, wenn Krankheiten auftreten, vielleicht einmal die Futterzugabe einstellen. Temporär.
Genau. Es ist ja auch meistens nicht tödlich in der Regel. Von daher ist vielleicht auch das Bedürfnis gar nicht da. Und was so ein Eingriff ins Ökosystem ist, weiß man ja auch nie. Also würde ich auch so sehen wie du.
Ist denn die Krankheit auch auf Menschen übertragbar?
Nein, ist sie wohl nicht. Also es gibt zumindest keine Hinweise darauf. Also es ist schon ein sehr spezieller Virus, der auf Vögel geht. Aber Menschen können wahrscheinlich, es gibt Hinweise darauf, Überträger der Krankheit sein.
Die Vogelnews.
Gut, kommen wir zu den Vogelnachrichten. Was gibt's Neues aus der Vogelwelt? Wie lautete die erste Schlagzeile, Fabian, wenn ich dich das mal fragen darf?
Das darfst du sehr gerne fragen. Die hast du rausgesucht. Und zwar hast du ja aufgeschrieben, so einem kleinen Notizzettel. Keine Atempause. Hitzewelle tötet Millionen Seevögel. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, also wir sind zwar schon im Jahre 2025, aber die Nachricht stammt noch aus dem Dezember letzten Jahres. Und da gab es eine Studie, eine Veröffentlichung in dem Journal Science. Und da wurde eine Hitzewelle im Nordpazifik analysiert, die von 2014 bis 2016 anhielt und aufgetreten ist. Und die Autorinnen der Studie nennen das das größte dokumentierte Wirbeltiersterben der Neuzeit. Das fand ich schon sehr interessant und hat mich etwas aufhören lassen.
Ja, es gab da auch die Saiga-Antilopen da in, was ist das, Kasachstan, Mongolei, Zentralasien. Ja. Da gab es doch auch so ein Massensterben.
Wann war das?
Das war, also ich glaube, das gibt es immer noch, aber ich meine, das war schon irgendwie so vor 40 Jahren oder 30 Jahren, da gab es auch mal ein Aussterben von so über 600.000 Tieren. Also auch echt viel, super bedrohte Art. Und die Zahl wollte ich auch generell schon mal immer mal anbringen in der Folge oder in unserem Podcast. Es sterben pro Tag, aktuelle Zahl, ne? Pro Tag sterben 150 Tierarten pro Tag aus. Mhm. Wir leben in einer Zeit mit dem größten Artensterben, seit die Dinos ausgestorben sind. Also 150 Arten pro Tag, was so 58.000 im Jahr sind. Ich glaube, ich habe es bei der Mauerseglerfolge auch schon mal erwähnt. Mhm. Also das finde ich immer wieder, wenn wir irgendwie bei der Recherche auf diese Zahl stoße, ist ja nicht schön.
Also das ist schon gravierend. Und wenn man sich jetzt mal die Zahlen dieser Studie anguckt, da geht es nur um eine Art, die habe ich noch nicht genannt. Es geht um die Trottelhumme. Die brütet ja auch in Deutschland auf Helgoland. Und man hat in dieser Studie 13 Kolonien der Trottelhumme in Alaska untersucht. Und Alaska beherbergt ein Viertel der weltweiten Population dieser Art. Also sie kommt auf Helgoland vor, aber auch in anderen Bereichen Europas. Aber Alaska beherbergt halt einen Großteil dieser Population.
In Europa übrigens auch eine Art, die wir haben ja berichtet von dem Beifang beim Fischfang. Und da ist die Trottelhumme auch die Vogelart, die am stärksten betroffen ist in europäischen Gewässern. 31.000 Trottelhummen ungefähr werden geschätzt pro Jahr, die als Beifang in der Fischerei verenden.
Das ist also noch ein zusätzlicher Fakt, der dazukommt. Und in diesen Jahren 2014 bis 2016 ist die Hälfte des Brutbestandes in Alaska verloren gegangen. In einigen Kolonien sogar bis zu 78%. Und das entspricht in etwa 4 Millionen Vögeln. Also das ist schon eine echt große Hausnummer.
Das quasi, jetzt wird einmal Berlin aussterben.
Ja, genau. Also das ist ein großer Teil. Und der Grund dafür waren nicht etwa die Temperaturen selbst, sondern die Nahrungsgrundlage der Trottelhummen war einfach weg. Und das betrifft auch natürlich andere Arten, die von Meerestieren abhängig sind als Nahrungsgrundlage, zum Beispiel Buckelwale, aber auch große Fischbestände oder Fischarten wie den Kabeljau. Und die Hitzewellen nehmen zu, wir wissen das. Die Häufigkeit, die Dauer, die Intensität alleine in den USA in den Jahren 1960 bis 2020 hat die Häufigkeit von Hitzewellen pro Jahr von 2 auf 6 zugenommen. Und auch die Dauer wird immer länger. Also von 2 auf durchschnittlich 4,5 Tage, die eine Hitzewelle so andauert. Ja, und ein letzter Punkt noch. Die Forscherinnen haben auch festgestellt, dass sich der Bestand der Trottelhumme in dieser Region bis heute nicht erholt hat. Ja, und weil wir euch nicht mit so einer traurigen News dastehen lassen wollen, kommt hier noch etwas Netteres. Nämlich, ich lese, die brütet doch was aus. Fabian.
Ja, so ist es. Eine etwas entspanntere News. Und zwar, ihr erinnert euch vielleicht an die Laysan-Albatros-Dame Wisdom. Der älteste lebende Vogel der Welt mit einem Mindestalter, man muss wirklich sagen Mindestalter von 74 Jahren, weil sie wurde beringt, als sie gebrütet hat, also als sie selbst Mutter war. Und das heißt, da muss sie mindestens 5 Jahre schon alt gewesen sein. Und das ist eben 69 Jahre her. Also sie ist 74. Wir haben davon berichtet, dass sie ihren Partner wohl verloren hat, sehr tragisch, und aber einen neuen gefunden hat. Und jetzt hat sie sogar, also es war Anfang Dezember 24, hat sie sogar ein Ei gelegt. Also Wisdom, unsere 74 Jahre alte Vogel, Albatros-Dame, geht nochmal aufs Ganze und legt ein Ei. Und bei dem Art muss man wirklich sagen, jedes Küken zählt, weil die ist auch durch Klimawandel und Fischerei extrem bedroht. Auch nur ein sehr kleines Verbreitungsgebiet, brütet auf dem Midway-Atoll der Hawaii-Inseln. Also schon spannend, finde ich. Mhm. Und jetzt gehen wir weiter im Thema.
Absolut. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann schaut in unsere Shownotes. Da haben wir euch die Nachrichten verlinkt.
Thema der Woche.
Ja, kommen wir zum Hauptteil. Wir begrüßen dich nochmal, Hyun-Gi. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben ja im letzten Jahr Jubiläum gefeiert. Der NABU ist ja 125 Jahre alt geworden. Und vielleicht wisst ihr das, 1899 wurde ja der NABU als Bund für Vogelschutz gegründet, nämlich durch eine Dame, Lina Hähnle. Und der Bund für Vogelschutz, später dann NABU, der hat sich damals unter anderem in einer Kampagne gegen den Handel und die Verwendung von Zierfedern für Hüte eingesetzt. Das war ja zur damaligen Zeit also ein Trend in der Mode, dass zum Beispiel Paradiesvogelfedern oder Reiherfedern an Hüte gesteckt wurden. Und das war sozusagen Luxusware.
Total.
Und die war auch sehr begehrt und wurde entsprechend dann auch aus der Natur entnommen.
Klingt jetzt so, als wäre nur hier und da mal ein Vogel dafür irgendwie geschossen worden oder gefangen worden. Aber es wurden massiv Vögel dafür bejagt, um an diese Federn zu kommen. Und auch von dem Silberreiher beispielsweise, den ihr vielleicht schon mal in Deutschland auch gesehen habt, diesen großen weißen Reiher, der hat zur Brutzeit ganz schöne Schmuckfedern, hat übrigens auch unser Graureiher, wenn man da mal genauer hinschaut. Und die wurden da auch gerne verwendet für diese Hüte.
Ja, und heute sind solche Federn eigentlich weniger die Ursache für Rückgang bei Vögeln, sondern es sind vielmehr andere Gründe. Zum Beispiel der weltweite Handel mit Zier- und Singvögeln. Und die betrifft das vor allem in den Tropen. Und warum reden wir heute über die Tropen? Das erfahren wir gleich nach der Werbung. Jetzt kommt Werbung. Ja, viele sehen sich ja nach der Ferne jetzt in der Winterzeit, um interessante Vögel zu beobachten. Dabei geht das eigentlich auch ausgezeichnet vor der eigenen Haustür. Bei uns gibt es nämlich auch bunte, auffällige und interessante Vogelarten zu entdecken, die man so mit allerlei Hilfsmitteln anlocken und auch bestaunen kann. Und ihr habt keine Ahnung, wo ihr starten sollt? Dann schaut doch mal bei unserem Partner vivara.de vorbei.
Vivara ist der Online-Shop für Naturschutzprodukte und hat über 35 Jahre Erfahrung. Und wird auch empfohlen von zum Beispiel uns, aber auch anderen renommierten Natur- und Tierschutzorganisationen. Und sie haben sich spezialisiert auf Vogelfutter, auf Nistkästen oder auch Futterspendern. Also da könnt ihr vorbeischauen und doch einfach mal schauen, ist da was für euch dabei?
Vivara ist auch Hauptsponsor der Stunde der Wintervögel. Und jetzt aufgepasst, für euch Zuhörende da draußen des Podcasts gibt es 15% Rabatt auf vivara.de mit dem Code VOGELPODCAST15 ab einem Bestellwert von 49 Euro. Alles groß geschrieben, VOGELPODCAST15. Und nicht anwendbar, das müssen wir an der Stelle sagen, ist der Code auf Geschenkgutscheine, Bücher, Ferngläser und bereits rabattierte Produkte.
Ihr könnt ihn bis zum 28. Februar einlösen und packt die Sachen einfach in den Warenkorb und am Ende des Bestellvorgangs wendet ihr den Code an und fertig.
Also nochmal VOGELPODCAST15, alles großgeschrieben und zusammen. Viel Spaß.
Ende der Werbung.
Ja, Hyunji, jetzt haben wir die Tropen angeteasert und Vögel in den Tropen. Was hat das denn mit dem NABU zu tun, dem Naturschutzbund Deutschland?
Ja, also in Betracht auf die globale Klimakrise, in der wir uns aktuell befinden, ist es schlichtweg nicht genug, Naturschutz nur in Deutschland zu betreiben. Es ist essentiell, primäre Regenwälder in Entwicklungsländern zu schützen, weil diese ein extrem hohes Potenzial als Kohlenstoffspeicher haben und dienen somit als Lungen der Welt. Leider ist das häufig so, dass Entwicklungsländer nicht über die Bereitschaft oder die notwendigen Mittel verfügen, um diese Naturschutzgebiete zu schützen, weil einfach der Drang nach Wachstum zu hoch ist und deswegen auch entsprechend der Nutzungsdruck sehr hoch ist. Und entwickelte Länder wie Deutschland und der NABU, die in dieser Hinsicht Vorreiter sind, können in schützenswerte Gebiete investieren, um somit für das globale Klima, die Gesundheit aller Menschen auf der Welt und auch für unsere Nachwelt zu sorgen und einen Beitrag zu leisten.
Ja, finde ich super wichtig, auch dass du das so urteilsfrei mehr oder weniger gesagt hast, dass da vor Ort halt viel passiert. Wir mit der deutschen Entwicklungsland, das haben wir längst hinter uns gelassen, wir haben natürlich auch erstmal alle unsere Wälder kaputt gemacht und befinden uns jetzt auf einem hohen Ross zu sagen, ja, da urteilen wir schnell von wegen, die machen da alles kaputt. Aber natürlich, nichtsdestotrotz, das sind extrem produktive Wälder, extrem artenreiche Wälder, unglaubliche Natur. Und ja, ich finde schön, dass du heute hier bist und über den Schutz ein bisschen berichtest.
Und Hyunji, du hast ja die Wälder auch als CO2-Senken genannt. Und wo ist denn der NABU international so unterwegs und wo bist du als Fachreferentin unterwegs oder in welchen Ländern arbeitest du?
Genau, der NABU ist nationaler Partner vom internationalen BirdLife-Netzwerk und arbeitet zusammen mit verschiedenen PartnerInnen aus diesem weltweiten Netzwerk. Und das Fachbereich Internationales hat aktuell Projekte in Südostasien, hauptsächlich in Indonesien, auch Zentralasien, sämtliche Länder Afrikas und auch im Kaukasus. Unser Team Südostasien macht aktuell Projekte auf Sumatra, Sulawesi und Westpapua. Das Projekt in Sumatra ist das Naturschutzgebiet Hutan Harapan, wo wir ca. 98.000 Hektar Wald beschützen, mit besonderem Fokus auf 8 Schlüsselarten als Biodiversitätsindikator. Und wir legen auch besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit den indigenen Völkern vor Ort. Und in Sulawesi sind es die Projekte, die sich hauptsächlich auf nachhaltige Fischerei und Mangrovenwälder fokussieren. Und auf Westpapua haben wir in Zusammenarbeit mit dem indonesischen Birdlife-Partner Burung Indonesia Identifikation von IBAs, das sind Important Bird Areas, durchgeführt. Und es wurden 6 IBAs identifiziert, die schützenswerte und charismatische Arten beherbergen.
Kannst du in dem Zusammenhang noch mal kurz erklären, was Schlüsselarten und Biodiversitätsindikatoren bedeutet?
Schlüsselarten sind besondere Arten, die wichtig für das Ökosystem sind. Zum Beispiel der Sumatra-Elefant ist extrem wichtig als
als Samenverbreiter für die Pflanzen. Und lass mich raten, Nummer 2 ist bestimmt der Sumatra-Tiger, oder?
Ja.
Okay, und warte, wen habe ich noch? Okay, Papua würde ich Paradiesvogel sagen. Nashorn. Nashornvogel?
Ja, Nashornvogel, genau. Gibt es auch viele Arten auf Hutan Harapan.
Und wie kann man sich das vorstellen? Also erstmal unglaublich wichtig, dass ihr Gebiete sichert und bestimmt und auch mit den lokalen Leuten vor Ort was macht. Aber wie kann man sich das vorstellen? Was macht ihr dann konkret vor Ort?
Zum Beispiel Sumatra. Nehmen wir das mal als Beispiel. Dein Arbeitsgebiet, was wird da vor Ort gemacht?
Es werden Kamerafallen aufgestellt, um die Bewegungen von Tiger und Elefanten zu monitoren. Und es werden Vogelsurveys gemacht, also Vogelkartierungen, um halt festzustellen, welche Arten von Vögeln gibt es im Wald und in welcher Höhe kommen die Populationsdichten vor. Und dann haben wir auch Dipterokarpen. Das sind große Bäume, wo auch gerne Nashornvögel drin nisten. Also Nashornvögel brauchen große Bäume, wo sie die Baumhöhlen als Nester benutzen können. Und wir haben aktuell 3 Dipterokarpen in unserem Projekt. Und dann auch noch die Gibbons. Gibbons sind die kleinste Art der Menschenaffen. Mhm. Das ist eine Affenart, die keinen Schwanz hat. Also Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans und Gibbons haben keinen Schwanz und sind den Menschen am nächsten verwandt. Und wir haben Gibbons im Projekt aktuell.
Ach cool. Die Nashornvögel, die barrikadieren sich doch auch ein, die Weibchen, oder? In diesen Höhlen. Und machen die dann zu und dann gibt nur noch das Männchen durch so einen kleinen Schlitz da Futter rein, oder?
Genau, das ist anfangs eine größere Öffnung, die dann mit Lehm zugebaut wird. Das Weibchen verbarrikadiert sich da drin vollkommen, bis das Ei ausgebrütet ist und bis das Baby da ist und flugfähig ist. Und das Männchen ist dann alleine verantwortlich für die Nahrung und fliegt jeden Tag zum Baum und holt Nahrung.
Und wie ist das Gebiet, was ihr da untersucht und was ihr schützt? Auf Sumatra, Hutan Harapan heißt das, ja?
Harapan.
Ah, Harapan, sorry. Ist das ein geschütztes Areal? Ist das ein Nationalpark? Oder gibt es bestimmte Bedrohungen auch für dieses Waldgebiet?
Es ist kein Nationalpark. Wir haben das Ecosystem Restoration Concession License, also die erste EAC-Lizenz in der Geschichte Indonesiens, wo die indonesische Regierung mit ausländischen Partnern für Naturschutz eine EAC-Lizenz geschlossen hat und nicht für Entwicklung.
Wie sieht's denn mit der Vogelwelt auf Sumatra aus oder in Indonesien allgemein?
Genau, also 17% aller Vögel sind in Indonesien zu Hause, obwohl Indonesien nur 1,3% der Landfläche der Welt ausmacht.
17% aller Vögel weltweit?
Oh, ja, wow.
Also
genau.
Also Vogelarten. 2000, oder?
Ja, sehr viele. Also Indonesien ist ja auch das größte Land Südostasiens, ein sehr großes Land mit ca. 17.500 Inseln. Ne? Hat aber auch eine sehr hohe Artenvielfalt, was es auch sehr schützenswert deswegen macht. Und von diesen 17% aller Vögelarten der Welt sind auch 380 Arten endemisch auf Indonesien. Das bedeutet, sie kommen nur auf Indonesien vor und nicht in anderen Ländern. Und das ist somit die höchste Zahl an endemischen Vögeln weltweit. Mhm. Und Peru und Kolumbien haben ausnahmsweise mehr verschiedene Arten als Indonesien. Das sind die 2 einzigen Länder, aber nicht mehr endemische Arten.
Und es ist einfach auch riesig, diese Länder, ne? Also genau. Die haben alle möglichen Klimazonen und Indonesien Das ist schon sehr beeindruckend.
Und man muss auch dazu sagen, es gibt wahrscheinlich viele endemische Arten, die nur auf einer Insel vorkommen. Also ich denke da zum Beispiel an Neuguinea, das ist zwar eine große Insel, aber nur dort gibt es bestimmte Paradiesvogelarten zum Beispiel, ne?
Genau.
Und nirgendwo anders.
Das ist ja auch eine komplett andere Welt. Und die Vogelarten, die auf Papua vorkommen, sind ja auch nicht ähnlich wie die Vögel, die auf Sumatra vorkommen beispielsweise, sondern eher ähnlich wie die in Australien.
Cool. Das war ja auch mit den Tigern, glaube ich, so, ne? Ich glaube auch, meine ich, eine Unterart auf Bali mal. Und Sumatra ist jetzt, glaube ich, die letzte Insel, die noch eine endemische Unterart vom Tiger hat.
Genau, es gab auf Java und Bali jeweils eine Tigerart, die schon ausgestorben sind, genau. Jedenfalls sind 349 Vogelarten in Indonesien vom Aussterben bedroht. Und zwar von verschiedenen Faktoren bedroht, wie zum Beispiel der Lebensraumverlust durch Rodung für Zellstoff und Holz und die Papierindustrie oder Palmöl, Torfabbau in Torfmoorwäldern, Bergbau für Edelmetalle oder unter anderem Erzgewinn, Handel mit Tieren oder deren Teilen, häufig für den Heimtierhandel, aber auch manchmal für die chinesische traditionelle Medizin und Jagd für Ziervögel wie Papageien und Beos und Singvogelwettbewerbe, was auf Java und Indonesien ein großes Thema ist.
Also darauf würde ich gerne nochmal drauf eingehen, auf den Ziervogelhandel und auf den Singvogelhandel. Aber vielleicht einen Aspekt noch, du hast gerade die Torfwälder erwähnt. Was ist das für ein Ökosystem und warum ist das so wichtig für die Erde, für uns alle eigentlich?
Das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Also Mangroven und Korallenriffe und Regenwälder, aber ich wusste nicht, dass da auch Moore gibt oder sowas.
Ja, es gibt auch Moore in Indonesien, sehr viel sogar. Und Torfmoorwälder sind ökologisch sehr wichtig, weil sie auch ein sehr hohes Potenzial als Kohlenstoffspeicher haben. Die können mehr Kohlenstoff speichern als normale Regenwälder und sind daher sehr wichtig.
Und ich meine auch, dass die sehr stark bedroht sind, auch durch den Palmölhandel oder durch den Anbau vielmehr. Das ist ja, ich glaube, das betrifft uns, ich glaube nicht, ich weiß, das betrifft uns alle weltweit, denn ja. Palmöl steckt in sehr vielen Produkten und ich glaube, oft ist das eine Überraschung, wo das überall drin steckt. Ich glaube, in Kerzen, ja. In Margarine, in ganz vielen Lebensmitteln.
Shampoo auch oder ja. Kosmetik generell, so Schminke und sowas ist das auch drin. Ich meine auch, seit 2014 ist es kennzeichnungspflichtig, zumindest Palmöl selbst, irgendwelche Derivate oder sowas, vielleicht nicht. Und ja, also man hört das ja schon immer wieder, dass wirklich Palmöl quasi dafür extrem, extrem viel Verlust verantwortlich ist. Wie würdest du das sehen? Ich habe aber nämlich auch mal gelesen, das wollte ich dich nämlich heute fragen, dass Palmöl aber super produktiv ist. Also wenn man jetzt einen anderen Ersatzprodukt suchen würde, Palmöl hat pro Liter Öl sehr wenig, vergleichsweise sehr wenig Wasser und Flächenverbrauch. Also wenn man jetzt irgendwie Kokosöl oder Sojaöl nehmen würde, müsste man halt irgendwie die fünffache Fläche oder so verbrauchen. Deswegen finde ich das ziemlich schwierig. Aber ich sehe, ich habe nur die Bilder im Kopf, wie alles gerodet wird, wie die Orang-Utans kein Zuhause mehr haben. Also vielleicht kannst du noch was zu Palmöl sagen.
Ja, das ist auch eine sehr schwierige Frage. Und genau, das ist auch eine sehr gute Frage, die du da stellst. Tatsächlich ist das so, dass Palmöl oder die Palmölbäume extrem schnell wachsen. Und das schnelle Wachstum macht sie auch so konkurrierfähig im Markt. Aber in Indonesien zum Beispiel ist das eine invasive Spezies, die kommen aus Afrika und damit sie in Indonesien auch so gut wachsen können, müssen sie auch extrem gedüngt werden und eine extreme Menge an Pestizid und hier Kräutervernichter und alles Mögliche wird da eingesetzt, was natürlich auch schädlich für das Ökosystem ist und es ist auch sehr schädlich für die menschliche Gesundheit, weil dadurch, dass Palmöl so schnell wächst, ist das auch sehr schlecht für unsere Arterien und unsere Cholesterinwerte. Weswegen es nochmal ein zusätzlicher Grund ist, warum wir keine Produkte mit Palmöl zu uns nehmen sollten. Und in diesem Punkt möchte ich auch nochmal kurz zurückgehen zu meinem vorherigen Punkt, wo ich gesagt habe, dass ja die Entwicklungsländer noch nicht dazu bereit sind, Naturschutz zu betreiben und dass die entwickelten Länder einen Beitrag leisten müssten, wo ich keineswegs damit sagen wollte, dass die Entwicklungsländer es nicht können oder so. Aber es ist natürlich auch zusätzlich so mit unserer Verantwortung, weil egal wie sehr wir uns für Naturschutz sorgen und wie sehr wir interessiert sind, solange wir Schokolade, diverse Tiefkühlprodukte, wie du schon gesagt hattest, Shampoo, Kerzen, alles Mögliche verbrauchen und solange wir ein Smartphone benutzen, Flugreisen machen und einen Laptop benutzen, wozu es auch Edelmetalle für benötigt wird, unterstützen wir somit auch die Palmölindustrie und auch die Bergbau- und Minenindustrie, ohne wirklich darüber nachzudenken. Wenn man in einen Raum geht und sagt, wie viele Leute unterstützen hier die Minenindustrie, bitte hebt mal die Hand. Hebt eigentlich keiner die Hand, aber jeder hat ein Smartphone und fliegt Flugzeuge. Und von daher ist das ein Problem, das ganz tief in unserem Alltag drin ist und viel tiefer, als wir das überhaupt realisieren in unserem Alltäglichen, wo wir deswegen auch immer weiter uns dafür engagieren müssen, die Regenwälder und die Natur in Entwicklungsländern zu schützen.
Ja, absolut. Und ich meine, ich sitze hier mit Handy, Tablet und Laptop, also unterstütze die Ärzte auf jeden Fall auch. Aber was können wir unseren Zuhörenden mitgeben? Vielleicht zumindest so auf so Fertigprodukte oder erstmal auf Palmölsachen zu verzichten und einfach, wir haben ja schon gesagt, Alternativen ist aber auch ein kompliziertes Thema, vielleicht einfach dann weniger so Fertigprodukte, wo sowas eben enthalten sein muss oder soll, darauf zu verzichten, oder?
Und vor allem auch Nachhaltigkeit, ne? Ja. Also wie so oft, Nachhaltigkeit regional möglichst und vielleicht auch auf eine Vielfalt setzen, gerade auch bei Lebensmitteln und so weiter. Also ganz wichtiger Punkt, also wir sehen Lebensraumverlust und Lebensraumzerstörung ist wahrscheinlich einer der größten Faktoren für die Biodiversität in Indonesien, aber natürlich auch in anderen Regionen. Und du hast aber auch erwähnt, dass den Vögeln zum Beispiel speziell Singvögeln direkt nachgestellt wird in Indonesien. Und du hast auch Singvogelwettbewerbe, glaube ich, schon erwähnt. Was ist das denn? Also wie muss man sich das vorstellen?
Genau, das ist riesig in Indonesien. Um euch eine Vorstellung zu geben, ist das so, dass in der Tradition des Java-Königreiches Männer 5 Dinge besitzen mussten, um glücklich zu sein. Das war erstmal ein Schatz, ein Haus, eine Frau, ein Fahrzeug, also quasi eine Kutsche oder ein Pferd und ein Haustier. Und das Haustier war sehr häufig ein Vogel und die Vogelhaltung war ein Sozialstatussymbol der Aristokraten im historischen Java und traditionell eher mit Kanarienvögeln verbunden und auch wirklich nur exklusive von den Aristokraten. Aber in den 80er Jahren haben sie dann angefangen, auch mit indonesischen Vögeln und einheimischen Vögeln diese Singvogelwettbewerbe zu machen. Und dann war es auch nicht mehr exklusive für die Aristokraten, sondern auch für das gemeine Volk, dass alle einen Vogel zu Hause halten konnten. Und Stand 2011 ist das nämlich so, dass der Singvogelmarkt einen monetären Wert von 3,6 Billionen indonesische Rupiah, das sind 366,8 Millionen US-Dollar, entspricht. Das ist wirklich enorm. Und Stand 2020 gab es alleine auf der Insel Java 60 Millionen Vögel in 12 Millionen Haushalten in Käfigen. Und dadurch, dass dieser Trend immer weiter steigt, kann man natürlich davon ausgehen, dass es heute nur mehr ist und definitiv nicht weniger.
Das heißt, die werden hunderte Vögel fangen, also egal ob arme Familie, reiche Familie, werden das wahrscheinlich auch verkaufen. Und man kann sich das dann vorstellen, dass sie es irgendwie in kleinen Käfigen zu Hause halten und die dann bei so offiziellen Contesten, die gegeneinander singen lassen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau. Es ist halt ein Sport für die Indonesier, sag ich jetzt mal. Und die Vogelhalter in Indonesien, die sehen sich selbst als Vogelliebhaber. Und sie verstehen nicht, dass es den Vögeln im Wald besser geht, sondern sie denken, dass es den Vögeln in den Käfigen besser geht, weil sie ja dann vitaminreiches Essen von ihnen bekommen und weil sie sehr gut um sie sorgen und weil sie ja ihre Vögel lieben, ne? Ja.
Also wenn da so viel Geld hintersteckt, dann gibt's da wahrscheinlich auch ein ganzes System und Netzwerk von ja Fängern und Haltern und Verkäufern und so weiter. Ich nehme mal an, man lockt die dann auch an, die Vögel, wahrscheinlich mit Klangattrappen, oder?
Oder mit Artgenossen wahrscheinlich, ne?
Genau, genau. Es werden auch sämtliche Vögel auch für die Jagd eingesetzt, das ist so. Und wie du schon sagtest, also der monetäre Wert ist enorm und deswegen ist es auch schlichtweg unmöglich, die Lieferkette komplett zu schließen, weil das sind auch nicht nur die Vögel, die verkauft werden und mit denen gehandelt wird, sondern auch der Markt für Vogelfutter, Vitamine, Käfige und sonstige Zubehöre ist immens.
Und jetzt reden wir so ein bisschen über die Singvögel. Was für Arten sind das denn? Also gibt es da Arten, die wir vielleicht auch kennen hier in Mitteleuropa? von denen wir schon mal gehört haben? Oder sind das alles endemische Arten, von denen noch nie jemand was gehört hat hier zu Lande?
Der Bergbeo ist ja in Deutschland ziemlich bekannt und, glaube ich, auch ein sehr beliebter Vogel im Heimtierhandel in Deutschland.
Das stimmt, so ein schwarzer, größerer Vogel mit so einem orangenen Schnabel und so ein bisschen gelb im Auge.
So Gelblappen, ne?
Ich glaube, den Boom, den gab es so, der ist schon vorbei, aber
ja,
es gibt
90er?
Immer noch, ja, irgendwie so immer noch viele, die den halten. Das war auch der Vogel, den ich am Anfang eingespielt habe. Wir haben Ron G. gefragt, welche Vögel soll ich denn mal als Stimme mitbringen? Und sie hat uns ein paar genannt. Und ich spiele nochmal die schöne Stimme vom Anfang an. Das war der Bergbeo oder auch einfach Beo genannt.
Der ist ja auch bekannt für sein Talent, Stimmen zu imitieren, ne? Also auch menschliche Stimmen.
So ist es. Und da habe ich auch was rausgesucht für euch. Und zwar habe ich ein Beo, eine Stimme rausgesucht aus einem Hotel in Bali, wo er diverse Sachen aufgeschnappt hat. Ich spiele es mal ab.
Konnichiwa. Konnichiwa.
Hallo Boss. Hallo Boss.
Good morning. Good morning. Hello, how are you?
Ja, also man kann schon ein bisschen nachvollziehen, warum bestimmte Arten so beliebt sind. Es gibt ja da aber noch weitaus mehr. Ne? Wie viele Arten sind das ungefähr, die so im Zentrum des Singvogelmarktes stehen? Kannst du da eine Zahl sagen?
Also unbeschreiblich viele. Eine genaue Zahl habe ich jetzt gerade nicht.
Was gibt es noch für Arten, die gerne verkauft werden oder gerne gehalten werden?
Also es gibt zum Beispiel den Weißbürzel-Schama. Und der wird auch in der roten Liste von IUCN als nicht gefährdet geführt, global gesehen. Und auf Sumatra war er früher sehr häufig. Und unser Team hat vor 2011, jedes Mal, wenn wir eine Vogelkartierung gemacht haben, den Weißbürzel-Schama jedes Jahr auch gesehen und auch seinen Ruf aufgenommen. Und das letzte Mal, wo wir ihn auch aufnehmen konnten, war 2018. Und letztes Jahr in 2023 zum Beispiel wurde er gar nicht mehr gesehen. Also höchstwahrscheinlich in unserem Gebiet ausgerottet, genau durch diesen Singvogelwettbewerb, was sehr heftig ist. Und auch der Dickschnabelblattvogel, der natürlich schon eine seltenere Art als der Weißbürzel-Schama an sich ist. Aber vor 2011 wurde er trotzdem jedes Jahr gesehen und auch aufgenommen. Und in den letzten Jahren nicht mehr. In den letzten Jahren gibt es keine nachgewiesene Sichtung oder gar Aufnahme vom Dickschnabelblattvogel, dadurch, dass er so beliebt im Singvogelwettbewerb ist.
Bei YouTube gibt es Tausende. Also wenn man danach sucht, auch gerade in der Landessprache, unglaublich viele Videos, wie die den im Käfig halt gefilmt haben. Dann sieht man den Vogel in so einem Mini-Käfig. Schon traurig.
Und übrigens, um mal vielleicht einen Eindruck zu bekommen, wie ernst dieses ganze Geschäft ist. Ihr kennt vielleicht die Plattform Xenocanto, wo man eigentlich global alle möglichen Vogelarten mit Rufen und Stimme oder Gesang hören kann. Und gerade diese Arten, die du genannt hast, die drei, die findet man dort eben nicht aus Gründen
alle gesperrt, genau.
Artenschutzes.
Dass
genau.
Sie nicht eingesetzt werden als Klangattrappen. Ich habe die beiden Stimmen mitgebracht und wir hören mal rein. Also zuerst der Weißbürzel-Schama. Ein sehr, sehr schöner Gesang. Wollte den Blattvogel direkt hinterher. Den hast du mir auch zur Verfügung gestellt.
Mhm.
Wir hören uns den mal an. Sehr süßer, grüner Vogel.
Ja, blaue Kehle, glaube ich, ne? Oder? Ja.
Blau-gelb?
Der mit der blauen Kehle ist, glaube ich, der Lesser Green
Leafbird. Ah, okay. Leafbird. Also da gibt es auch verschiedene Arten ja, der
Greater Green Leafbird ist komplett grün, genau. Mhm.
Ja, also ich glaube, es wird deutlich aus dieser Episode, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit ist und die Vernetzung vor allem auch. Ne? Also der NABU ist nicht nur in Deutschland aktiv, sondern eben auch in vielen anderen Ländern der Welt mit den dort ansässigen Partnern und Partnergesellschaften. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, mit lokalen Akteuren zusammenzuarbeiten, die diese Region kennen, die wissen, was für Aspekte wichtig sind und vor allem auch auf Augenhöhe, dass man also nicht als internationale Organisation da kommt und alles ändern möchte. Ja.
Die auch alternative Einkommensquellen aufzeigt. Und ja, ich würde sagen, falls ihr euch da genauer informieren wollt, schaut doch mal beim NABU Internationales vorbei. Also es gibt nicht nur den Nabu in Deutschland oder vielleicht den Schneeleoparden, den die ein oder anderen von euch kennen, sondern es gibt diverse Projekte und ja, da wird unglaublich wichtige Arbeit getan. Und schon mal an der Stelle, Ronji, vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns berichtet hast und dass du heute hier warst.
Danke, ich habe mich auch riesig gefreut, mit euch hier im Studio zu sein. Und nachdem ich vorhin die ganzen negativen Aspekte vom Singvogelwettbewerb aufgelistet habe, wollte ich euch auch etwas Positives mitgeben. Und zwar, dass es bei den Schlüsselfiguren der Vogelhaltung, wie zum Beispiel Instagram-Influencern Indonesiens, möglich war, Naturschutzinitiativen und Naturschutzverpflichtungen zu fördern. Und dass dies auch eine Hoffnung für die Zukunft darstellt, dass auch versucht wird, dass möglichst wenige Vögel von der Wildnis entnommen werden und dass möglichst viele gezüchtet werden, weil, wie schon gesagt, die ganze Lieferkette zu schließen ist nicht möglich. Und dass auch die Jugend Indonesiens lernt, wie wichtig es ist, die Vögel in der wilden Laufbahn zu erhalten und nicht alle in Käfige zu stecken.
Das ist doch eine schöne Hoffnung, ein schöner Abschluss.
Super kreativer Einsatz. Ich habe mich schon gefragt, wie bekämpft man dieses Riesenproblem, wo so viel Geld, wo so viel Statussymbol hintersteckt. Aber ja, wenn man irgendwie das nicht direkt bekämpfen, dann die Beliebtheit, das Ansehen vielleicht zu verändern. Also finde ich einen super Ansatz und ein super Schlusswort von dir.
Dankeschön.
Dankeschön.
Nabu-Gezwitscher.
Kommen wir jetzt zum Nabu-Gezwitscher. Es wird bald gewählt. Am 23. Februar gibt es Neuwahlen und jede Stimme zählt. Also geht auf jeden Fall, wählt. Und ihr könnt mit eurer Stimme natürlich beeinflussen, wer gewählt wird. Schaut beim nabu.de/Bundestagswahl vorbei, weil da findet ihr Informationen und Forderungen vom Nabu. Also es muss viel Unterstützung fürs Engagement geben in vielen Bereichen. Naturschutz ist sonst gar nicht möglich. Es muss dafür Platz geben, es muss dafür Geld geben. Und natürlich wollen wir schauen, was machen die Parteien da, was steht in deren Programm zum Thema Naturschutz, zum Thema Artenschutz. Schaut dort da vorbei bei nabu.de/Bundestagswahl.
Und ein Anliegen haben wir noch als BirdLife-Partner in Deutschland. Unter dem Hashtag BanLetNow ruft BirdLife Europe die Entscheidungsträger in der Europäischen Union auf, die Bleivergiftung von Umwelt und Tieren endlich zu einem Ende zu bringen. Es geht vor allem um das Verbot bleihaltiger Munition bei Jagd- und Sportausübungen. Und ihr wisst das vielleicht, viele Wildtiere werden durch die Aufnahme von Munition durchsetzt im Wild zum Beispiel. Und das betrifft vor allem Greifvögel, Falken und so weiter. Ja, vergiftet einfach. Und es gibt diese Kampagne und es gibt auch die Möglichkeit, daran teilzunehmen, eine Petition. Wenn ihr unterschreiben wollt, dann schaut doch mal beim Partnerverband LBV, dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz, vorbei unter dem Shortlink lbv.de/banletnow.
So, und damit kommen wir zur letzten Kategorie des Tages, dem Bird of the Day. Und den spiele ich jetzt einfach mal ein. Also, lehnt euch zurück, Martin, Juanji, und hört zu.
Genji, du siehst die Auflösung ja schon. Kennst du den Vogel? Hast du den schon mal gesehen und gehört?
Nee, ist mir leider nicht bekannt.
Ja.
Ein Vogel, der in anderen Ländern tatsächlich auch als Singvogel oft gehalten wird, im Libanon beispielsweise, im Nahen Osten viel, aber auch im Mittelmeerraum. Da werden ja auch gehalten als Ziervogel, auch gesangsmäßig, weil das so fröhlich klingt. Und es ist auch mein Lieblingsvogel. Und der sagt seinen Namen auch schon, vor allem in seinem Ruf. Ich spiele nochmal den Ruf ein. Jetzt endlich ein Teil des Gesangs. Also, sein wissenschaftlicher Name verrät auch schon so ein bisschen, was er gerne frisst. Also er heißt Carduelis wissenschaftlich.
Carduessend, also Carduus.
Ne? Genau, also kadenessend oder distelessend. Das heißt es im Prinzip, also er mag gerne so Samen von diesen großen dornigen Stauden. Und ich würde sagen, lösen wir schon auf?
Ja, lass uns auflösen.
Okay.
Also der Ruf, der hat es ja eigentlich schon verraten. Stieglitz, Stieglitz, so ein bisschen, ne? Das ist der Stieglitz.
Oder auch bekannt als Distelfink. Und ich würde sagen, da lesen wir doch mal was aus dem Nabu-Vogelbuch.
Fabian blättert zur entsprechenden Seite.
Das mache ich jetzt mal hier vom Mikro, damit es auch authentisch ist. Okay, sehr schön. Gut, blutrote Gesichtsmaske. Einer Sage nach zog der Stieglitz, um die Schmerzen Jesu Christi zu lindern, die Spitzen der Dornenkrone aus dessen Kopf. Dabei gelangte das heilige Blut an sein Gesicht und färbte es rot.
Ja,
so ist
auch
es gewesen.
Eine Erklärung.
Soll ich noch einen vorlesen?
Was hast du noch?
Zum Beispiel Vegetarier. Selten frisst der Stieglitz Läuse oder andere kleine Insekten. Den Großteil seines Nahrungsrepertoires machen Sämereien aus. Nicht nur Disteln gehören zu seinem Speiseplan. Über 152 verschiedene Pflanzensamen frisst der bunte Fink. Ganz oben auf der Liste stehen die Samen von Korbblütern und diversen Baumarten. Auch ihren Nachwuchs füttern sie mit weichen, unreifen Samen. Mhm. Was cool ist, weil fast alle anderen oder die meisten füttern auch zur Brutzeit dann eben tierische Kost. Also auch die Finken, die eigentlich Veggies sind, die werden dann halt, suchen halt proteinreiche Insekten. Aber der Stieglitz bleibt ziemlich vegetarisch.
Ja, und wie immer, wenn ihr mehr zur heutigen Folge erfahren wollt, dann schaut doch mal auf dem NABU Instagram-Account vorbei. Da geben wir euch noch ein paar mehr Infos. Ansonsten, an der Stelle bedanken wir uns nochmal bei dir, Hyunji. Und wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg in Indonesien und beim Tier- und Vogelschutz oder beim Waldschutz allgemein. Und wir hoffen, dass da noch viele erfolgreiche Storys rumkommen.
Vielen Dank euch beiden. Hat mich riesig gefreut heute.
Uns auch. Und wenn ihr keine weitere mehr verpassen wollt, aktiviert doch das Glöckchen. Wenn ihr Kritik habt, Lob oder euch was wünscht, dann schreibt uns unter vogelpodcast@nabu.de.
Wir hören uns zur nächsten Folge und bis dahin.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast von NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.